have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche mehrfach aktuell zu den NBA Playoffs einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture eben jener NBA Playoffs ansehen. Mein Name ist Lorenzo Di Grasti. Ich bin auch heute wieder entzückt vom Mikrofon sitzen zu dürfen und ich bin mir sicher, meinem Gegenüber geht's genauso. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Tag, mein Freund. Mahlzeit.
Einen wunderschönen guten Tag an dich zurück. Hast du auch so viel Bock wie ich auf die heutige Folge? Ich gehe stark davon aus.
Na, selbstverständlich. Wir wollen erneut die Serie besprechen, die vier, die wir aktuell in den Conference Semifinals begutachten dürfen. Auf dem Papier läuft das Ganze ein bisschen deutlicher ab als noch in Runde 1. Die jeweilige Heimmannschaft führt mit 2-0 in drei der vier Serien. In der vierten steht es 1-1, wo aber die Heimmannschaft und der vermeintliche Favorit eine ziemliche Trotzreaktion gezeigt hat nach dem überraschenden Spiel 1-Upset. Ich spreche natürlich von den San Antonio Spurs. Aber wir werden hier durchgehen, wir werden analysieren, wir werden hier und da sicherlich auch versuchen, Gründe zu finden und Hoffnungsschimmer zu finden, warum das Ganze hier dort trotzdem spannend weitergehen wird. Und da freue ich mich drauf. Ich habe extrem Bock. Wie geht's dir? Kurz allgemein noch gefragt.
Wunderbar. Mir geht es besser denn je. Mitten im Playoff-Grind gerade. Den Vormittag effektiv genutzt, aber mit der kleinen schönen Runde. Habe mir die Games der vergangenen Nacht reingezogen. Habe an meinem James Harden-Video weiter gearbeitet, was heute droppt. Dazu dann gleich noch mehr, wenn wir bei der entsprechenden Serie angekommen sind. Ansonsten, ey, ich habe richtig Bock, die Playoffs machen wir jedes Jahr Spaß, ist die beste Zeit des Jahres und die Arbeit macht einfach unfassbar Spaß. Ich denke, das wird dir ähnlich gehen.
Ja, selbstverständlich. Dann bin ich mal sehr gespannt, was wir hier zu besprechen haben. Wir haben gesagt, wir wollen wieder in chronologischer Reihenfolge durchgehen. Das bedeutet, wir fangen Philly gegen Sixers, war wahrscheinlich das erste Spiel in der Nacht, schätze ich mal. Dann lass uns damit einfach direkt reinstarten. Die New York Knicks gewinnen mit 108-102 und führen damit, wie gesagt, mit 2-0. Gutes Zeichen für die Sixers natürlich. Es war deutlich interessanter und deutlich spannender als das Spiel als dieser Blowout in Game 1, obwohl Joel Embiid gefehlt hat. Sorgen, Fragezeichen rund um OG Anunoby, der das Spiel verletzt verlassen musste und sich wohl einen Hamstring-Strain zugezogen hat. Er gilt als Day-to-Day. Ich denke mal, die Knicks mit dieser 2-0-Führung im Rücken und der unterm Strich doch relativ großen Überlegenheit, würde ich sagen, bislang hier nach zwei Spielen, können es sich vermutlich erlauben, ihn langsam wieder ranzuführen. Das heißt, ich gehe mal fast davon aus, dass wir ihn für Spiel 3 und vermutlich auch für Spiel 4 in Philadelphia erstmal nicht mehr sehen werden, was ein großer Verlust ist. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. OG Anunoby, haben wir immer mal wieder die letzten Wochen gesagt, spielt fantastische Playoffs, sieht aus wie einer der absolut besten seiner Zunft in der Forward-Kategorie in der gesamten NBA. Hatte jetzt so ein kleines Down-Game für seine bisherigen Verhältnisse, ist aber am Ende trotzdem bei 24 Punkten gelandet in 37 Minuten. Und jetzt eben die Frage, wie fit wird er sein, wenn er zurückkommt, wann wird er zurückkommen? Sehen wir ihn vielleicht sogar gar nicht mehr in der Serie, wenn es entsprechend deutlich weitergeht, könnte ich mir auch das vorstellen. Bigger Picture, die New York Knicks brauchen OG Anunoby, um ihre Ziele zu erreichen, sprich Finals und dann hoffentlich auch in den Finals irgendwie ein bisschen für Furore sorgen. Deswegen das Fragezeichen, inwiefern glaubst du, wird es jetzt für die Spiele 3 und 4 in dieser Serie konkret eine Rolle spielen?
Die Playoffs haben mal wieder gezeigt, wie schwierig es ist, zu tippen, zu raten, Predictions zu machen, wie lange Spieler raus sein werden. Sprich Luka Doncic, bei dem es jetzt aktuell schon wieder danach aussieht, als ob wir ihn gar nicht sehen werden, während ja die gesamten Playoffs unterschiedliche Dinge immer wieder kursiert sind. Dementsprechend keine Ahnung, wann wir ihn zurücksehen. Was ich dir aber mit Sicherheit sagen kann, und das hast du ja gerade auch schon geäußert, ist, dass die New York Knicks OG Anunoby zwangsweise brauchen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Und das Ziel ist es nicht, erneut jetzt in die Conference Finals einzuziehen. Das hat man letztes Jahr schon geschafft und dann auch danach deutlich gemacht, dass das nicht genug ist und nicht den eigenen Ansprüchen genügt. Sie brauchen OG Anunoby an beiden Enden des Parketts, vor allem aber natürlich am defensiven Ende, um die Schwergewichte, die noch kommen werden, im weiteren Verlauf der Playoffs zu schlagen. Ich glaube nicht, dass OG jetzt zwangsweise gebraucht wird gegen Philly. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt diese Serie auf jeden Fall hundertprozentig spannend wird wieder oder dass die Sixers hier das sogar drehen können, wenn OG Anunoby raus ist. Es vergrößert natürlich ihre Chancen und ich würde die Sixers weiterhin nicht abschreiben. Wir wissen, die Playoff-Serie startet erst, wenn beide Teams auch ein Heimspiel gehabt haben. Das heißt, diese Playoff-Serie hat noch nicht hundertprozentig begonnen. Und sollte Anunoby jetzt fehlen, dann öffnet sich hier natürlich eine Tür für Philly. Aber es ist nicht so, dass New York ihn jetzt hier so schnell wie möglich zurückholen muss, weil man sonst Angst haben muss, gegen Philadelphia zu verlieren. Weil du hast es gesagt, sie sind das bessere Team. Das haben diese beiden Spiele schon gezeigt. Und die 2-0 Führung ist durchaus auch komfortabel. Das heißt, ich würde in Anbetracht der Umstände mir hier wahrscheinlich auch Zeit lassen, kein Risiko eingehen. Und Hamstring-Verletzungen sind eh immer schwierig und haben ein Risiko, schlimmer zu werden, wenn der Spieler sie nicht zur Genüge auskuriert. Dementsprechend würde ich ihn wahrscheinlich rauslassen und bin dann sehr gespannt, ob die Sixers Kapital daraus schlagen können, sowohl offensiv als auch defensiv, dass OG raus ist.
Das hängt bei den Sixers natürlich mal wieder auch davon ab, dass ihr eigener Verletzter seinen Weg zurückfindet, Joel Embiid. Man kann sicherlich in gewisser Hinsicht den Case machen, dass die Sixers hier phasenweise sogar besser aussahen ohne Embiid. Das ist ja immer so, gerade defensiv bist du deutlich flexibler und unterm Strich wahrscheinlich auch ein bisschen besser, gerade weil Embiid in Spiel 1 schon arg hüftsteif daherkam und auch den Anschein machte, dass er weit weg davon ist, bei 100% zu sein. Da hatten wir ja auch sowohl in der Preview als auch dann in der Analyse von Spiel 1 drüber gesprochen. Wir haben jetzt heute oder gestern oder vorgestern Andre Drummond als Starter gesehen, der dann aber auch in seinen 14 Minuten relativ schnell in Foul Trouble geriet. Wir haben, das war dann beidseitig ziemlich witzig, weil das muss man auch dazu sagen, bei den Knicks hat Mitchell Robinson gefehlt, der krank war. Also nicht gefehlt, er war offiziell im Kader, aber hat halt nicht gespielt. Und wir haben dann Ende des ersten Viertels einen Stretch gesehen, wo wir Adembona und Ariel Hukporti sich haben duellieren sehen in der Zone. Das war natürlich relativ wild. Wir haben dann aber auch relativ viel Smallball gesehen von beiden Seiten. Also wir haben gesehen, dass die Knicks dann OG Anunoby eben, das ist einer der Gründe, warum er jetzt, glaube ich, deutlich fehlen wird, weil er ist der prädestinierte Kandidat, der dir solche Möglichkeiten eröffnet. In dem Fall war es, weil Karl Anthony Towns, über den wir auch gleich noch ein paar Worte verlieren müssen, der mal wieder fantastisch gespielt hat, Foul Trouble hatte und insgesamt auch nur 27 Minuten gespielt hat in dieser Partie. OG auf der 5. Wir haben dann den Konter gesehen auf der anderen Seite, dass wir Dominic Barlow teilweise auf der 5 gesehen haben, da auch da kleine Lineups gesehen. Wir haben Jeremy Sohan sogar mal kurz rausgeschmissen gesehen auf der anderen Seite, also knapp eine Minute bei den Knicks. Es war Lineup-technisch eine relativ interessante Partie. Und ja, wo willst du spielerisch anfangen? So, warum haben die Knicks hier dieses Spiel gewonnen und warum haben die Sixers es am Ende dann leider doch nicht gewinnen können aus vieler Sicht?
Gute Frage. Ich denke, der Schlüssel und der Abschnitt, der das Spiel am Ende entschieden hat, war das vierte Viertel. Wir haben eine durchaus spannende Partie gesehen. Wir haben ein Game gesehen, das 14 Mal ausgeglichen war und in dem es 25 Lead Changes gab.
Was die meisten sind in einem Playoff-Spiel seit, wo habe ich es stehen? 2015. Die meisten Lead Changes in einem Playoff-Spiel seit 2015.
Okay, krass. Ich schaue gerade hier mal auf NBA.com, wie das vierte Viertel genau ausging.
19 zu 12.
Ja, das erklärt die Niederlage für die Philadelphia 76ers. Wenn du das Game am Ende mit 6 Punkten verlierst, mit 7 outscored wirst im vierten Viertel und dort halt nur 12 Punkte machst, dann hat dir dieses vierte Viertel das Spiel verloren. In diesem vierten Viertel ging nicht mehr viel. Maxi, George, Edgecomb schienen mit ihren Kräften am Ende zu sein, was sehr verständlich ist. Wie gesagt, ich möchte das auch nicht immer nur als Ausrede nehmen. Aber du hast eine 7-Spiele-Serie gehabt. Du hast natürlich ein sehr kräftezehrendes Comeback hingelegt. Dann 2 Tage später Game One was ein anstrengendes Spiel war. Jetzt ist Embiid raus, das heißt, die Last auf Maxis Schultern, auf Georges Schultern, auf Edgecombs Schultern wird natürlich auch größer. Und dann ist es wenig verwunderlich, dass dir einfach die Puste ausgeht. Irgendwann in diesem vierten Viertel. Paul George, 43 Minuten gespielt. Edgecomb 40 gespielt. Tyrese Maxey, 46 Minuten und 48 Sekunden. Das wäre selbst in einem Overtime-Game heftig. Der Dude saß auf der Bank für 1 Minute und 12 Sekunden. Ich denke, wir müssen jetzt hier nicht groß taktisch reingehen, warum Maxey am Ende nicht so wirklich brilliert hat, wenn ich dir sage, der Dude hat 46 Minuten und 48 Sekunden gespielt von 48 Minuten. 1 Minute 12 auf der Bank gesessen. Das ist die Geschichte. Die Sixers waren platt am Ende des Spiels und vor allem natürlich in diesem ganzen vierten Viertel. Es hat natürlich Maxey auch nicht geholfen, dass er gerade in der zweiten Halbzeit viel geblitzt wurde, Double Teams sah, aggressiv angegangen wurde, den Ball abgeben hat, die Kollegen konnten kein Kapital rausschlagen, das ist sicherlich auch irgendwo die Wahrheit. Es hat mir besser gefallen, was die Sixers am offensiven Ende gemacht haben. Maxey hatte individuellen Bounceback-Game, wurde aber auch besser in die Position gebracht, immer wieder Plays für ihn gelaufen, das Spacing war besser in diesem Spiel. Man hatte die Help-Defense der Nix gut abgelenkt und immer wieder das Parkett auch auseinanderziehen können, was Maxey das Leben erleichtert hat und das war dringend nötig. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich, weil sich die Sixers hier wirklich eine Chance gegeben haben, ohne Embiid hier diese Serie auszugleichen und ihnen am Ende einfach die Energie gefehlt hat. Und das ist in meinen Augen die Geschichte dieses Spiels 2 gewesen.
Würde ich total zustimmen. Das zu untermalen, was du gesagt hast, untermauern, egal. Maxey in der ersten Halbzeit 14 Feldwürfe, 6 davon getroffen, 7 Freiwürfe gezogen, insgesamt 19 Punkte. Und ich finde, man hat das dann sehr, sehr deutlich gemerkt nach dem Seitenwechsel, also dass das ein Halftime-Adjustment war von Mike Brown und den New York Knicks, dass sie Maxey deutlich, deutlich aggressiver verteidigt haben. Er hat dann nur noch 9-mal auf den Korb geworfen und hat nur noch 2 Freiwürfe gezogen, also in den Zahlen lässt sich das untermauern, dieser Kontrast zwischen Halbzeit 1 und Halbzeit 2. Was wolltest du gerade sagen?
Nichts. Ich habe nur gesagt safe.
Okay.
Um zu untermauern, was du gesagt hast. Wir untermauern uns hier die ganze einfach, Zeit gegenseitig. Genau.
Das ist eine einfach einzige Untermauerung.
Die ganze dieser. Zeit, ja.
Und zweites statistisches Untermauern von etwas, was du gerade gesagt hast. Die Sixers hatten in den ersten 3 Vierteln 12 ihrer 24 Dreier getroffen. Das sind, wenn mich meine Mathematikkenntnisse nicht im Stich lassen, 50%. Und sie haben dann in diesem vierten Viertel einen ihrer 10 Dreier getroffen. Und da hat man dann schon relativ deutlich den Unterschied gemerkt. Der Erfolg der Sixers war in den ersten 3 Vierteln und gerade in der ersten Halbzeit auch schon ziemlich Jumpshot-lastig oder abhängig von den Jumpshots und von den Dreiern. Und dass man dann diesen Approach wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, nicht so wirklich die Power hatte, den irgendwie noch zu ändern im vierten Viertel. Und auf der anderen Seite hattest du halt die Knicks, die dann mit Brunsons patentierten Drives und Midrange-Jumpern, mit einem generell einfach Drives von den anderen Spielern. Sie haben 7 Dreier genommen in diesem vierten Viertel, die nicht wirklich getroffen und sind aber trotzdem dann am Ende oben auf rausgekommen. Ja, da hat einfach das Wurfglück vielleicht irgendwo oder eben halt auch einfach die Puste. Also das darf man nicht vergessen, selbst bei offenen Jumpern, wenn du halt müde bist und pumpst und schwitzt und vielleicht nicht mehr so die 100%ige Explosivität in deinen Beinen hast, dann fallen halt auch offene Jumper mal gut und gerne nicht ganz so viel. Also ich fand, die Sixers haben ganz gute Lösungen gefunden, auch in dieser zweiten Halbzeit, wenn dann Maxey geblitzt wurde, getrapped wurde und man dann diese 4-gegen-3-Situationen in der Backline hatte. Das sah hin und wieder schon echt gut aus, aber ja, Paul George ist immer schwächer geworden im Laufe des Spiels. Wie wir gerade gesagt haben, im vierten Viertel fiel dann so ungefähr gar nichts mehr. Bei Edgecomb hat man gemerkt, dass ihm die Puste ausgegangen ist. Also das war dann so ein bisschen die Geschichte, da stimme ich dir total zu.
Du wolltest noch über Karl-Anthony Towns sprechen.
Ich denke, wir müssen über Karl-Anthony Towns sprechen, der safe offensiv, ja, fantastisch spielt in diesen ersten beiden Spielen. Heute auch wieder, wie gesagt, nur 27 Minuten, hauptsächlich wegen Foul Trouble. Er ist an die Linie gekommen, 6 von 8 aus dem Feld, aber er ist vor allem auch wieder, 10 Rebounds ist inzwischen normal bei ihm. Also er hat ja auch in der Regular Season, war er, glaube ich, hinter Jokic der Spieler mit den zweitmeisten Rebounds pro Spiel. 7 Assists heute wieder gegenüber 3 Turnovern. Er wird eingesetzt als Playmaking-Hub, er wird eingesetzt im Short-Roll, im Pick-and-Roll mit Brunson. Er hat, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ich will mal kurz die Usage mir angucken, gefühlt hat er eine deutlich höhere Usage bislang in dieser Serie und generell in den letzten, ich sag mal, 4-5 Spielen dieser Playoffs, wenn wir da die letzten Spiele gegen Atlanta, also das war für mich in der Hawks-Serie schon ein großer Faktor, ich hatte nach Spiel 5 gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die Knicks Atlanta so ein bisschen entschlüsselt haben. Dann kam natürlich dieses unfassbare Spiel 6, diese absolute Klatsche. Und da war Towns schon einer der großen Faktoren und dass seine Rolle so ein bisschen angepasst wurde. Und das setzt sich jetzt bis dato hier absolut fort. Wie gesagt, 7 Assists in diesem Spiel. Wie viel hatte er in Spiel 1? Hat er da nicht sogar ein Triple-Double wieder? Nee, nicht ganz, aber 6 Assists. Auch hier, also er hat bislang 13 Assists in 47 Minuten in diesen beiden Spielen. Das ist sehr, sehr gut. Und defensiv, Foul Trouble, ja, also das ist immer noch das alte Laster des Karl-Anthony Towns, dass da hin und wieder ziemlich hirnrissige Fouls mit dabei sind. Aber defensiv macht er auch einen absolut guten Job in den Situationen, in denen er dann eben nicht foult. Also ja, der beste Knicks-Spieler vielleicht sogar bislang in diesem Playoff-Run.
Wow, okay, das ist meine Ansage. Weil er gut und gerne auch der Drittbeste sein könnte.
Ja, ja, ja.
Er ist ein Top-3-Knicks-Spieler bisher in diesen Playoffs. Und deswegen hat man Mike Brown reingeholt. Es ist noch nicht lange her, genauer gesagt ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt, dass ich ein Video gemacht habe, wie die Knicks in dieser ersten Runde 2025 gegen die Pistons Karl-Anthony Towns einfach überhaupt nicht genutzt haben am offensiven Ende. Und dass man jetzt einen Coach reingeholt hat, der weiß, wie man Karl-Anthony Towns und sein unfassbares Skillset am offensiven Ende maximiert, ist ein absoluter Game-Changer für die New York Knicks. Also es ist noch nicht lange her, da nahm einer der besten Dreier-Shooter ever, was die Center angeht, keine Dreier, wurde nicht gesucht als Shooter, wurde nicht im Two-Man-Game mit Jalen Brunson groß eingesetzt, wurde nicht als Passing-Hub eingesetzt und all das schadete den Knicks natürlich. Und jetzt hast du eine Situation, wo all das passiert und wo Karl-Anthony Towns komplett aufblüht. Und das zeigt einmal mehr, dass Mike Brown einer der besten offensiven Strategen der NBA ist an der Seitenlinie. Und Cat profitiert wahnsinnig davon. Und wenn Cat profitiert, dann profitieren auch die New York Knicks. Was tippen wir denn jetzt? Was passiert in den Spielen 3 und 4?
Ganz kurz die Usage-Geschichte. Mein Eindruck hat mich nicht getrügt. Meine Augen haben mich nicht belogen. In 6 Spielen gegen die Hawks in der ersten Runde hatte er im Schnitt eine 23er Usage und jetzt in Spiel 1 35 und in Spiel 2 31. Also das sind auch das 99. bzw. 97. Percentile für Bigs. Er ist sehr, sehr involviert, sowohl für seine Verhältnisse als auch generell für Big-Verhältnisse in der NBA. Ja, was tippen wir? Das ist eine gute Frage. Ich möchte die Sixers hier nicht zu sehr abschreiben. Auch einfach, weil gerade, wie wir jetzt analysiert haben, die ersten 3 Viertel dieses Spiel 2, die waren wirklich gut. Wenn jetzt tatsächlich OG Anunoby ausfallen sollte, wovon ich kurzfristig, wie gesagt, zumindest mal ausgehe, dann denke ich schon, dass sie eins der beiden klauen werden. Aber ich glaube, dass die Knicks auch einfach jetzt zu sehr am Rollen sind und zu gut sind, als dass sie jetzt hier 2 hintereinander verlieren. Also ich tippe drauf, dass wir nach Spiel 4 beim Stand von 3-1 zurück in den Madison Square Garden gehen. Und ich glaube dann, auch wenn sich die Sixers jetzt mit 1-3 Rückstand auskennen, ich glaube, dann machen es die Knicks auch zu. In diesem 5. Spiel. Das wäre jetzt so meine Prediction für die restliche Serie.
Ich denke, wir fahren mit einem 2-2 zurück nach New York, was kein besonders weiter Weg ist von Philadelphia aus. Das könnte natürlich hier auch ein kleiner Faktor sein, dass es jetzt nicht so super anstrengend ist, hier von A nach B zu kommen. Ich denke, mit der Homecrowd im Rücken, mit dem Vorteil, dass Anunoby, selbst wenn er spielt, nicht bei 100% sein wird, und mit dem Vorteil, dass man einige gute Dinge auch gefunden hat in diesem zweiten Spiel, werden die Sixers hier diese Serie ausgleichen. Lass uns weitermachen mit der nächsten Serie.
Lass uns gerne weitermachen. San Antonio schlägt die Minnesota Timberwolves in Spiel 2 und zwar deutlich, jetzt habe ich das Ergebnis nicht mehr vor mir, 133-95. Wir haben drüber geredet, wenn du Spiel 1 als Favorit zu Hause verlierst, dann ist fast schon davon auszugehen, dass eine Reaktion kommt und diese Reaktion kam und die Reaktion war beeindruckend. Ich denke, man hat einen guten Job gemacht, die Aaron Fox hier deutlich früher und deutlich besser zu involvieren. Er selber hat einen deutlich besseren Job gemacht. Wemby war defensiv natürlich wieder unfassbar. 19 Punkte, 15 Rebounds, diesmal nur 2 Blocks, also ziemliche Down-Performance von ihm. Die Dreier sind gefallen mit 41% und dann war die Geschichte hier auch relativ schnell auserzählt, weil ja man dann eben gemerkt hat, dass die Timberwolves zu dünn sind. Ant kam wieder von der Bank, er scheint weiterhin bei einer Minutes Restriction zu sein, hat jetzt 24 Minuten gespielt, sahen einen Tick schlechter aus als jetzt zum Beispiel noch in der Crunch-Time von Spiel 1. 5 von 13 aus dem Feld am Ende, hat sich defensiv weitestgehend versucht rauszunehmen. 4 Turnover und 0 Assists, also er hat sehr, sehr gestruggelt, was glaube ich auch zu erwarten ist und was auch alles andere komisch wäre. Mike Conley und Bones Highland und auch Terrence Shannon defensiv sah das teilweise ziemlich übel aus, auch einfach weil die Spurs einen deutlich besseren Job gemacht haben, aggressiv diese Mismatches zu attackieren. Ja, und dann war es am Ende eine sehr, sehr deutliche Geschichte. Und ich glaube aber auch so ein bisschen, vielleicht aus Minnesota-Sicht, ist das okay. Also ich weiß nicht, inwiefern du dich jetzt davon arg zurückwerfen lässt. Ich denke, du fährst jetzt trotzdem nach Hause mit der Mentalität, mit dem Selbstbewusstseinsboost. Hey, wir haben hier eins geklaut. Das hätten die meisten nicht für möglich gehalten. Jetzt hat Ant nochmal 2 Tage Pause und kann sich ein bisschen weiter kurieren. Und dann zu Hause mit unserer geilen Atmosphäre, mit unserer geilen Crowd greifen wir an und klauen das Nächste. So, ich denke mal, das muss jetzt hier das Mindset sein, mit dem du rausgehst aus Timberwolves Sicht. Und aus Spurs Sicht, ja, Bestätigung. Also du hattest ja auch gepredigt, nach Spiel 1 nicht überzureagieren. Andersrum sollte man jetzt auch von diesem Blowout, glaube ich, nicht überreagieren. Aber das war schon standesgemäß, was wir jetzt von den Spurs gesehen haben.
Dieses Spiel 2 hat genau gezeigt, was die Spurs zu so einem elitären Team macht und was der Blueprint für San Antonio ist. Und zwar eine unfassbar aggressive Defense weit draußen, Double Teams gegen den besten Spieler des Gegners, Anthony Edwards, ihm das Leben zur absoluten Hölle machen. Super viel Hilfe gegen Dudes wie Julius Randle und Jaden McDaniels. Aggressive Double Teams bei Post-Ups und oben am Perimeter. Passwege versperren, Gegenspieler angehen, gerade von diesen Guards wie Fox, wie Castle, wie Harper, wie Vassell. Turnover erzwingen. 22 waren es an der Zahl für Minnesota. Und dann halt im Umschaltspiel dominieren und immer wieder leichte Transition-Punkte machen. Das waren 29 an der Zahl. Du kannst so aggressiv am Perimeter verteidigen, weil du dahinter Victor Wembanyama hast, der, und das ist mir noch ganz wichtig hier zu erwähnen, und das hatte ich auch in meinem YouTube-Video gestern gemacht, nur 2 Blocks hatte im Vergleich zu den 12 im ersten Spiel. Also 10 Blocks weniger, das muss ja dann schlechter gewesen sein. Wenn du als Team viele Blocks sammelst, ist es wie, wenn du ganz, ganz viele Ratten in deinem Haus einfängst. Es ist besser, Blocks zu sammeln, als dann nicht die Blocks zu sammeln. Und es ist besser, die Ratten einzufangen, als die Ratten nicht einzufangen. Aber es ist ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Wenn du viele, viele Ratten in deinem Haus hast, dann stimmt irgendwas nicht. Und wenn du viele, viele Blocks sammeln musst, dann stimmt auch irgendetwas nicht. San Antonio musste so viel blocken, Wemby musste so viel blocken in Spiel 1, weil die Spurs immer wieder Drives zum Korb und gute Scoring-Chancen der Minnesota Timberwolves zugelassen haben. Das ist nicht das Ziel einer Defense. Das Ziel der Defense ist es nicht, viele, viele Blocks zu sammeln, sondern das Ziel ist es gar nicht erst, diese vielen leichten Versuche am Korb zuzulassen. Und Spiel 2 hat deutlich gezeigt, dass es besser ist, wenn Wemby 2 Blocks sammelt, als wenn er 12 Blocks sammelt, weil das bedeutet, dass die Minnesota Timberwolves nicht so oft bis zum Korb durchgekommen sind. Die haben sich für viele, viele Floater, kurze Pull-Up-Jump-Shots entschieden, haben sich mal wieder entschieden abzudrehen, wenn sie Wemby gesehen haben, haben natürlich auch oft den Ball verloren und kamen gar nicht erst in die Spots, in die sie kommen wollten. Und in meinen Augen ist das der ganz, 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 ganz große Schlüssel zum Erfolg am defensiven Ende gewesen. Wemby dahinter und die Timberwolves, die gar nicht erst so oft zum Korb durchgekommen sind, wie sie es in Spiel 1 tun konnten. Und am anderen Ende, es war klar, dass du Fox und Wemby mehr integrieren musst. Das hat man gemacht, gleich zu Beginn das Two-Man-Game der beiden häufiger gelaufen und dann auch generell De'Aaron Fox das Leben leichter gemacht, indem man ihn flexibel eingesetzt hat hier und da auch mal als Screener, Double-Drag-Screens hat laufen lassen, ihn sich bewegen lassen, ihm schon Vorteile mit an die Hand gegeben. Und all das war ein Schlüssel zum Erfolg. Und dann Wemby, der wieder jetzt nicht so ultra viel gescored hat, aber auch das ist nicht die Identität der San Antonio Spurs. Die Identity ist nicht, wir lassen Wemby 40 machen, sondern ihre Identity ist genau das, was wir gesehen haben. 7 Spieler scoren zweistellig. Und Wemby, was hat er am Ende gemacht? Es waren unter 20, es waren 19. Ja. Das ist genau das Game. Es war klar, dass er nicht wieder so gottlos schlecht trifft, So, er hat 2 Dreier reingeballert. Aber das Ziel ist es ja, gerade mit dieser Gobert und Wemby-Taktik, dass du Gobert halt vom Korb wegziehst, den er ja beschützen soll. Und das haben wir wirklich immer und immer wieder gesehen, dass Gobert draußen am Perimeter an Wemby dran war, den die Spurs geschickterweise auch dort immer wieder postiert haben. Und dann konnte Fox zum Korb kommen, dann konnte Castle zum Korb kommen, dann konnte Harper zum Korb kommen. Man konnte Closes attackieren, man konnte in Boskin-Situationen den Korb angreifen, wo Wemby gar nicht involviert war. Wemby konnte sich an der Dreilinie bewegen, Gobert ablenken und dann ist halt der Ballhändler zum Korb gezogen. Und deswegen glaube ich halt, dass das überfällige Adjustment der Wolves sein muss ab Spiel 3, endlich Gobert wegzustellen von Wemby. Weil klar, du kriegst Wemby unter Kontrolle und Randall kann Wemby auch bloß nicht stoppen. Aber diese Kettenreaktion, die ausgelöst wird, wenn du Gobert an Wemby dran stellst, und zwar, dass Gobert immer wieder am Perimeter agieren muss, ist, glaube ich, nicht gut für Minnesota. Das heißt, wir wollen nicht überreagieren nach diesem einen Spiel. Und ich gebe dir recht, dass die Wolves, denke ich, zufrieden sein können mit diesem Roadtrip. Aber das Adjustment muss kommen. Vielleicht nicht 100% der Zeit und immer wieder. Aber phasenweise sollten wir jetzt mal langsam Gobert an Stephon Castle sehen und nicht dauerhaft an Victor Wembanyama. Das ist zumindest meine Meinung.
Würde ich nicht widersprechen. Ich möchte noch ganz kurz einen Shoutout geben an Dylan Harper. Achso, Ayo Dosunmu kam zurück und musste dann aber nach etwas mehr als 10 Minuten wieder ausgewechselt werden mit einer weiteren Verletzung. Das gilt es jetzt zu beobachten. Wir haben, glaube ich, noch kein Update, oder? Oder habe ich das jetzt einfach verpasst?
Ich habe von nichts gehört.
Okay, dann wissen wir jetzt mal nicht. Aber ist natürlich kein gutes Zeichen, von der Verletzung zurückzukommen und dann nach 10 Minuten wieder runter zu müssen. Was wollte ich gerade noch? Dylan Harper, Shoutout. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, im Sommer irgendwie mal eine Folge zu machen, wo wir die Rookie-Class nochmal etwas eingehender analysieren, einordnen historisch, weil was wir jetzt auch in diesen Playoffs schon wieder von den Rookies sehen, wir haben gerade, also jetzt heute haben wir nicht so viel über VJ Edgecombe gesprochen, aber das ist irre, wie gut der aussieht für einen 19-jährigen Rookie. Es ist irre, wie gut Dylan Harper aussieht. Gestern Nacht 5 von 10, 7 Rebounds, 5 Assists, 11 Punkte in 23 Minuten von der Bank. Er trifft in den Playoffs bislang 41% seiner Dreier, ist im Grunde immer, wenn er auf dem Feld steht, macht er irgendwelche positiven Dinge. Wir haben Colin Murray-Boyles gesehen, der eine fantastische Serie gespielt hat für die Raptors. Und da sind ja dann die beiden Rookie of the Year Kopf-an-Kopf-Rennen-Dudes mit Colin Knipple und Cooper Flagg gar nicht mit dabei. Also wir sprechen hier wirklich von einer unglaublichen Rookie-Class. Und Dylan Harper trägt da seinen Teil dazu bei und sah auch in diesem Spiel 2 wieder absolut fantastisch aus.
Auf jeden Fall. Dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Lass uns zu den beiden Games der heutigen Nacht kommen.
Das können wir sehr gerne machen. Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz, ihr wisst Bescheid, ein paar Worte zu unserem treuen Partner Holy, der große Hype rund um die Syrup Bottle und die Birthday-Angebote ist verflogen. Die Syrup Bottle trotzdem weiterhin eine ganz, ganz heiße Empfehlung von uns hier. Es wird bald was Neues geben bei Holy. Wir dürfen es noch nicht so ganz anteasern, aber schaut da doch gerne mal in den sozialen Medien vorbei. Da findet ihr schon den einen oder anderen Hinweis. Und in der Zwischenzeit, trotzdem, ist es immer eine gute Idee, mal bei Holy vorbeizuschauen. Energy Drinks, Hydration Drinks, Iced Teas, Milkshakes, alles, was das Softdrink-Herz begehrt und eben jetzt dann obendrauf auch noch die brandneue Holy Syrup Bottle, wo es dann übrigens ab dem 12.05. die Dreierpacks von den Sirupfläschchen geben wird. Da hat Holy bekannt gegeben, auch hier finde ich Props, dass auch bei sowas mal immer transparent kommuniziert wird. Nicht wie geplant zum 8.05., das wäre heute der Tag der Aufnahme gewesen, sondern ab dem 12.05. dann verfügbar. Diese Syrups, wenn ihr euch da durchprobiert habt, könnt ihr euch das nachbestellen für 10 Euro pro Dreierportion, also 3 Sirupfläschchen. Ansonsten, das Starter-Set Deluxe können wir euch immer ans Herz legen mit unserem Code DS. Spart ihr darauf, aber auch auf das gesamte Holy-Sortiment 10%. Wir sind Fans, wir brauchen es euch nicht erzählen. Wir sitzen hier bei so gut wie jeder Aufnahme mit der Sirup-Bottle oder mit einem Holy-Shaker mit diversen Inhalten. Und wie immer, der Appell, schaut da gerne vorbei, gönnt euch, tut euch was Gutes, was Leckeres und auch etwas Gesundes, kalorienarm, kein Zucker, kein Bullshit, gut für die Umwelt und so weiter und so fort. Die ganze Leier, schaut gerne vorbei, Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
Yes, Sir.
Und jetzt machen wir weiter mit den Spielen von heute Nacht. Auch hier haben wir Zwei Spiele gesehen im Osten, auch hier das Heimteam und der, ja, ich möchte gar nicht sagen vermeintliche Favorit. Wir haben nämlich beide auf die Cleveland Cavaliers gesetzt im Vorfeld dieser Serie. Sieht nicht so geil aus. Man muss schon dazu sagen, du hast vorhin gesagt, die Serie geht erst los oder eine Serie geht erst los, wenn beide Teams ein Heimspiel hatten. Und das trifft auf die Cleveland Cavaliers wahrscheinlich nochmal mehr zu als auf andere Teams, denn die haben in der Raptors-Serie schon in der ersten Runde alle drei Auswärtsspiele verloren im hohen kanadischen Norden. Und jetzt, die Detroit Pistons gewinnen ihr zweites Heimspiel, die Cleveland Cavaliers verlieren ihr zweites Auswärtsspiel. Jetzt mal gucken, was sie reißen können, wenn wir zurück nach Cleveland gehen. Aber das war eine bittere Pille, die es zu schlucken galt, weil vor allem, weil das Spiel ausgeglichen war über weite Strecken. Auch hier ging es immer wieder hin und her. Die Pistons haben super angefangen, haben sich eine frühe Führung erspielt. Die Cavaliers kamen zurück und dann im vierten Viertel und in der Crunch-Time sind die Pistons dann wieder aufgrund einer sehr, sehr guten Cade Cunningham-Performance davonmarschiert. Und Cleveland hat's nicht mehr bringen können. Wir reden gleich über Donovan Mitchell, der insgesamt ein sehr gutes Game gezeigt hat, dem dann aber, glaube ich, ja, interpretieren zu können, im vierten Viertel einfach die Körner gefehlt haben, um da noch dagegen zu halten. Cade Cunningham 12 Punkte im vierten Viertel. Donovan Mitchell, James Harden und Evan Mobley zusammen 10 Punkte im vierten Viertel. Und wenn es nicht für Donovan Mitchell und für Jared Allen generell am heutigen Abend relativ gut gelaufen wäre, dann wäre das Ding auch schon früher entschieden worden. Das darf dir halt einfach nicht passieren. Ich weiß nicht, möchtest du mit Harden anfangen oder willst du erst den ein oder anderen Props verteilen in Richtung Detroit?
Ich denke auch nicht, dass es so unfassbar viel Props an Detroit zu verteilen gibt, weil bei allem Respekt, du hast hier ein Team geschlagen, wo weder der zweit- noch drittbeste Spieler mehr als 10 Punkte gescored haben und wo das Team insgesamt 22% von Downtown traf, 7 von 32. Ja. Evan Mobley hat Glück, dass James Harden existiert und die ganze ja. Kritik abbekommt, weil what the fuck, 4 von 10 aus dem Feld in 36 Minuten, 9 Punkte, also
ein Rebound.
Ja, das ist ja das Lächerlichste, glaube ich, von allem.
Wie holt man als 7-Footer, der 36 Minuten auf dem Feld steht, gegen ein Team, das alles andere, also heute haben sie ein bisschen die Lichter ausgeschossen, ehrlich gesagt, die Pistons, aber wenn dein eigenes Team die Lichter nicht ausschießt und das andere Team auch immer noch dazu neigt, viel irgendwie Krieg in der Zone führen zu wollen, wie holst du einen Rebound in 36 Minuten?
Ich kann es dir nicht erklären, außer du möchtest es einfach nicht genug. Und Evan Mobley wirkt ja, wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit so, als ob er nicht so richtig erkannt hat, dass wir in der zweiten Runde der NBA Playoffs sind und dass es richtig um was geht. Und dass seine Entwicklung so stagniert ist, jetzt auch in den letzten Jahren schon, bricht den Cavaliers so ein bisschen das Genick, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Aber wir müssen natürlich über James Harden reden. 3 von 13 aus dem Feld, 10 Punkte, 4 Turnover bei 3 Assists. Also mehr Turnover als Assists und Made Field Goals. Ich habe das Skript meines James Harden Videos gestern Abend fertig geschrieben, vor diesem Spiel. Und ich dachte mir, boah, mal gucken. Am Ende hat er jetzt ein übelst heftiges Game, ich muss ein bisschen was ändern. Nein, der gute Mann hat mir den Gefallen getan, einfach noch 2, 3 Sätze hinzuzufügen über das Game von heute Nacht und es genau so zu lassen. Ich habe einen Satz drin und ich musste diesen Satz nicht ändern. Und das ist verrückt. Ich lese ihn mal vor. Mhm. In keinem einzigen Spiel bisher in diesen Playoffs traf er mindestens 10 Versuche aus dem Feld. Erst 2-mal hatte er eine bessere Quote als 50% aus dem Feld. Nur 4-mal von jetzt mittlerweile 9 Spielen scorte er über 20. Nur 1-mal legte er 2-stellige Assists auf. Und ebenfalls nur 1-mal blieb er unter 4 Turnovern. Nichts an diesem Satz musste ich jetzt ändern nach diesem Game. Oh Mann. Was absolut verrückt ist.
Hast du diese Harden-Playoff-Games-Turnover-Field-Goal-Geschichte gehört, gelesen irgendwo? Mm-mm. Okay, perfekt.
Möchte ich's wissen?
Ja. James Harden hat jetzt 182 Playoff-Spiele auf dem Buckel in seiner Karriere. Rat mal bitte, in wie vielen dieser 182 Spiele er mindestens so viele Turnovers wie Made-Field-Goals hatte. Oder eben mehr Turnovers als Made-Field-Goals, so wie heute Nacht.
50.
Nicht schlecht, 46. Und wir reden hier von einem der besten Scorer dieses Jahrtausends. Wir reden von einem begnadeten Playmaker. Und der Mann hat 46 Mal in seiner Playoff-Karriere mehr Ballverluste produziert als Würfe getroffen. Das ist irre.
Es ist absolut irre. Harden war schon in seiner Prime jemand, der in den Playoffs regelmäßig abtauchte. Jetzt ist er weit über seine Prime hinaus. Man sieht ihm das Alter in jeder Aktion an. Und vieles davon lässt sich sicherlich darauf zurückführen, dass er einfach nicht mehr diese Exklusivität hat, sich nicht mehr die Separation erschaffen kann, diese Shiftiness und Wendigkeit nicht mehr hat. Aber auch viele dieser Turnover und auch heute Nacht wieder, die kann ich nicht erklären. Pässe, wo man nicht aus dem Kopfschütteln wieder rauskommt, Ungenauigkeiten, dribbelt sich ein Ball auf den Fuß, ist überrascht von Coverages, von denen er nicht überrascht werden sollte. Ich verstehe viele dieser Situationen einfach nicht. Wie gesagt, vieles lässt sich erklären mit Alter und einfach überfordert und nicht mehr der Spieler, der er mal war. Aber da sind so viele Aktionen dabei, wo man einfach mit dem Kopf schütteln muss und sich fragen muss, wie zum Teufel kann das sein? Und das sind ja nicht nur die Turnover. Also seine Rim-Frequenz, ich habe jetzt so die Stats vor diesem Spiel, heute Nacht, aber es wird nicht viel besser geworden sein. 13% all seiner Abschlüsse kommen direkt am Rim bisher in den Playoffs. Das ist irgendwie 17er% unter allen Point Guards. Knapp die Hälfte all seiner Abschlüsse sind Dreier. Aber er ist halt auch nicht mehr der Shooter, der er damals war. Auch da, weil er sich nicht mehr die Separation durch seine Stepbacks so erschaffen kann, wie das damals der Fall war. Über seine katastrophale Defense haben wir noch gar nicht geredet. Er passt nicht besonders gut zu Donovan Mitchell. Er scheint keine Chemie zu haben mit den Rollman und Screen and Roll Bigs. Er schafft es nicht, Angriffe zu dirigieren, weil er es nicht mal schafft, auf den Ball aufzupassen. Das ist eine absolute Katastrophe für Cleveland. Wenn Harden so spielt, wie er spielt, und Mobley so spielt, wie er spielt, und Mitchell, der jetzt alles gegeben hat, aber auch bisher keine überragenden Playoffs spielt, nicht so richtig seinen Wurf findet und auch nicht gut verteidigt, so, dann musst du halt auch kein Überteam sein, um die zu schlagen. Und die Raptors haben es fast geschafft, obwohl sie kein gutes Team sind, bei aller Liebe. Und wenn ich überlege, dass die Pistons vor einer Woche noch mit 3-1 gegen die freaking Orlando Magic hinten lagen, dann fällt es mir schwer, jetzt mich hinzusetzen und zu sagen, die sind ein gutes Team. Und die führen jetzt hier mit 2-0 gegen Cleveland, die mal wieder der größte Fake-Contender der NBA zu sein scheinen. Ich kann aus diesem Spiel nicht wirklich viel über Detroit sagen, weil was zum Teufel ist mit Cleveland los?
Ja.
Das ist eine absolute Shitshow. Und die waren trotzdem lange im Game.
Ja.
Also die Knicks können sich doch gerade nur hinsetzen und smilen, wenn die sehen, wer ihr Gegner wird. In der nächsten Runde.
Das war auch ein Gedanke, den ich hatte, weil die Pistons sich wirklich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern. Kate Cunningham ist dann erst in die, ich sehe gerade, Kate Cunningham war 7 von 14 aufs Spiel gesehen und dann im vierten Viertel war er 3 von 6, also war er dementsprechend in den ersten drei Vierteln auch nicht so wirklich ein Faktor. Dass du ein Spiel brauchst, in dem Duncan Robinson 5 von 9 Dreier reinknallt, Tobias Harris 2 von 3, Kate 3 von 6, LeVert 2 von 3, Dennis Jenkins 2 von 5. Die Krönung wäre noch gewesen, wenn dieser Dreier von Ausar Thompson nicht zurückgenommen worden wäre. Das war, weiß ich nicht, Ende erstes Viertel, Ende zweites Viertel, mit dem Buzzer auf jeden Fall, hat Ausar Thompson dann einen Dreier hochgejagt und hat ihn getroffen, geswischt. Der sah auch überraschend wunderschön aus, muss ich sagen. Aber der war dann halt irgendwie eine halbe Sekunde zu spät und wurde zurückgewunken. Das wäre noch die Kirsche auf der Sahne gewesen. 14 von 28, also dass du in so einem Spiel die Hälfte deiner Dreier triffst, gegen ein, was wir jetzt gerade runtergebrochen haben, so desolates Star-Duo in Harden und Mobley vom Gegner. Und wenn man ehrlich ist, also auch Max Strus hatte ein komplettes schlechtes Spiel. Dennis war heute 1 von 5 aus dem Fell. Genau, also da kam ja auch ansonsten, also außerhalb von Donovan Mitchell, und deswegen war es für mich auch kein Wunder, dass der dann halt im vierten Viertel auch nicht mehr so wirklich die Puste hat. Da war er dann 2 von 8. Er hat sich noch ein paar Mal an die Linie retten können und deswegen mit 8 Punkten im vierten Viertel. Das war jetzt kein Ausfall, aber dem hat einfach die Kraft gefehlt, weil er das ganze Spiel über, 3 Viertel lang, 4 Viertel lang, die komplette Offense quasi schultern musste, weil von Mobley nichts kommt, weil von Harden nichts Positives kommt, wenn dann negativ. Harden übrigens auch desolat verteidigt heute. Also da, das war noch eines der Argumente, dass man sagen könnte, okay, Harden sah wenigstens defensiv jetzt nicht unterirdisch aus bislang in diesen Playoffs, aber das war jetzt heute Nacht so. Das kommt nicht von ungefähr, dass er den schlechtesten Plus-Minus-Wert hatte mit minus 15 vom gesamten Team. Und dann kann einem Donovan Mitchell, der ja, wie gesagt, hast du gerade auch gesagt, der ist natürlich auch nicht frei von Kritik. 31 Punkte sehen gut aus, aber es sind am Ende dann halt auch nur 11 von 24 aus dem Feld und 2 von 9 Dreiern.
Hast du die Szene gesehen, wo er sich einfach nicht dazu entschließt, sich über den Screen zu kämpfen und dann Dean Wade das überhaupt nicht geil findet, zu Recht?
Ja, ja.
Also auch da, Mitchell ist jetzt auch kein Two-Way-Superstar.
Nee, absolut nicht. Und dass du dann aber aus Detroit-Sicht so eine für deine Verhältnisse komplette Out-of-Body, also dass die nochmal 50% ihrer Dreier treffen, halte ich für unwahrscheinlich in diesen Playoffs, dass du das brauchst, um das Ding dann am Ende einigermaßen komfortabel mit 10 Punkten zu gewinnen. Aber wir haben es ja gerade gesagt, so, das war lange, lange knapp und die Cavs waren auch lange in Führung. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt für dich, also da bin ich völlig bei dir. Das ist wahrscheinlich das große Learning der Eastern Conference bislang. Die Knicks scheinen zum genau richtigen Zeitpunkt Fahrt aufzunehmen und ihrer Bestform nahe zu kommen und alle anderen stinken ab, mehr oder weniger. Hm. Gucken wir mal, wie es weitergeht.
Können wir nur hoffen, dass die Pacers nächstes Jahr wieder gut durchstarten.
Hoffentlich.
Weil das ist keine besonders gute Eastern Conference wieder. Aber ja, da muss ich uns auch mal in Schutz nehmen, dass wir jetzt hier auch auf Cleveland getippt haben. Es ist schon schwer zu tippen dieses Jahr.
Ja,
es ist extrem. Easy, sich jetzt hinzustellen und unter unseren Social Media Clips dann zu kommentieren, wenn wir da unsere Tipps raushauen. Aber come on, wir haben komfortabel auf Detroit gesetzt in der ersten Runde. Und hätten die nicht so ein historisches Comeback gestartet in Spiel 6, wären die halt raus gegen Orlando.
Ja.
Orlando. So. Und dann jetzt in Runde 2 seine Zweifel zu haben an den Pistons, ist schon irgendwo auch legitim. Und jetzt führen die halt mit 2-0 bei Cleveland, kommen, wenn scheiße aussieht. Es ist schon nicht so einfach dieses Jahr hier zu tippen. Was uns aber zu einer Serie bringt, die relativ einfach zu tippen war. Und damit kommen wir zu den Lakers und Oklahoma City Thunder.
Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz der Hinweis, weil du gerade die Pacers angesprochen hast, wie es weitergehen wird, der Fahrplan. Wir werden am Sonntag, heute ist Freitag, oder? Ja. Wir werden am Sonntag wieder eine Aufnahme starten und da dann die Spiele 3 unter die Lupe nehmen. Das wird jetzt erstmal zumindest solange das alles noch im Einklang funktioniert, also bis Spiel 4 wird das jetzt weiterhin unser Rhythmus sein. Sonntag hören wir uns wieder im Supporter-Feed, mehr dazu gleich. Und dann haben wir gesagt, dass wir am Montag eine, oder generell Anfang nächster Woche eine Folge aufnehmen wollen über die Lottery, die ja jetzt diese Woche stattfindet, am Sonntag stattfindet, die über viele Teams vieles aussagen wird, unter anderem eben die Indiana Pacers, da so bin ich gerade drauf gekommen, die ihren Pick behalten, wenn er in den Top 4 landet und die ihren Pick in Richtung Clippers abgeben müssen, wenn er 5 oder 6 landet. Und dann gucken wir mal, was die...
9, aber er kann ja nur 5
genau, 6. Genau, er kann nur 5, 6 sein. Und ich hatte jetzt die Idee, das würde ich dir jetzt spontan pitchen, wollen wir so ein bisschen ein News-Roundup machen dann? Also, dass wir so ein paar andere Themen, zum Beispiel, dass die Magic Jamal Mosley gefeuert haben, zum Beispiel, dass die Dallas Mavericks jetzt Masai Ujiri vorne haben, zum Beispiel, dass Jaylen Brown sich in irgendwelche Twitch-Streams setzt und sagt, das war das geilste Jahr seiner Karriere. Fand ich sehr, musste ich sehr lachen. Vielleicht bietet sich das an, dass wir über die Lottery sprechen und dann auch noch so ein paar andere News abgrasen.
Das können wir sehr gerne machen.
Aber wie gesagt, erstmal am Sonntag Spiele 3 in den jeweiligen Semifinals-Serien. Wenn ihr das hören wollt, dann kommt sehr, sehr gerne ins Team Double Step Back auf patreon.com/doublestepback. Link findet ihr natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Mit dem Code Playoffs, alles groß geschrieben, bekommt ihr während der gesamten Postseason 50% Rabatt. Entweder auf euer erstes Monatsabo, auf den ersten Monat, oder sogar direkt aufs gesamte erste Jahr im Jahresabo. Einige sind dazugekommen jetzt in den letzten Wochen, was uns riesig freut. Einige scheinen es zu feiern, was wir da machen. Im Grunde ist der Pitch, wenn ihr noch mehr Double Step Back wollt und wenn ihr jetzt zum Beispiel hören wollt, was wir am Sonntag zu den Game 3s zu sagen haben, dann kommt rüber, schließt ein Abo ab, unterstützt uns mit monatlichen Beiträgen und helft dabei, dass dieses kleine, aber feine Podcast-Projekt auch noch in Zukunft weitergehen kann, damit wir weiterhin analysieren können, warum die Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Lakers gewinnen in den Playoffs.
Ja, ich kann nur noch mal so ein bisschen wiederholen, was ich nach Spiel 1 gesagt habe. Die Lakers tun mir ein bisschen leid, weil sie mal wieder vieles richtig gemacht haben. weil sie auch lange Zeit sich hier wacker geschlagen haben und gut dran geblieben sind. Ich meine, das war ein 5-Punkte-Spiel mit 7 Minuten noch zu gehen im 4. Viertel. Und am Ende verlierst du halt auch wieder deutlich zweistellig. Sie haben über 100 gescored, was ich nicht hab kommen sehen. Sie haben halt 125 bekommen, diesmal 107 zu 125 stand's am Ende. Und das ist einfach bitter, weil du kannst ihnen nicht wirklich viel ankreiden. Mal wieder. LeBron hat ein gutes Spiel gemacht, Austin Reeves, Playoff Career High. Du triffst 38% deiner Dreier. Du hältst Shay bei gerade mal 22 Punkten, weil der Gameplan gegen ihn wieder einigermaßen gut funktioniert. Du machst die taktischen Adjustments, über die wir geredet haben, nach Spiel 1. Dann kommt halt auf einmal AJ Mitchell und gibt dir 20, wenn du OKC bist. Dann kommt auf einmal Jared McCain von der Bank und ballert 4-5 Dreier rein. Und du denkst dir so, Alter, du kriegst Shay so in den Griff und dann schlagen dich halt alle anderen. Holmgren, der wieder ein fantastisches Spiel macht. Hartenstein zweistellig gescored. Cason Wallace gibt dir 12. 6. Sieg im 6. Spiel für OKC und ich frag mich, nicht, weil die Lakers jetzt hier beide verloren haben, aber ich frag mich wirklich, wer die groß schlagen will. Die Lakers auf jeden Fall nicht.
Ja, ich fand es einen interessanten Gedanken, den ich in irgendeinem Podcast gehört habe. Aaron Wiggins ist im Grunde aus der Rotation gefallen. Der hat jetzt heute Nacht 2 Garbage-Time-Minuten gesehen. Wäre Aaron Wiggins aktuell der Sixth Man bei den Lakers? Vermutlich, oder?
Wahrscheinlich.
Das ist, also das spricht ja schon Bände über die Unterschiede in Sachen Kadertiefe, in Sachen Qualität. Dass derjenige, der bei den Lakers der Sixth Man wäre oder sich zumindest mit Luke Kennard um diese Rolle des Sixth Mans streiten würde, dass der bei den Thunder einfach nicht mal gebraucht wird, weil eben, du hast sie gerade angesprochen, ein McCain oder ein Wallace von der Bank oder ein AJ Mitchell, der aktuell startet, in Abwesenheit von Jalen Williams. Das ist einfach brutal. Und du hast, fand ich auch einen sehr schönen Gedanken, das war eine Parallele, ich meine, es war, welchen Podcast war es denn? Ich würde jetzt gerne Credit geben, aber irgendeinem amerikanischen Kollegen, aber ich habe es vergessen. Du hattest Ende der 2010er Jahre hattest du die Golden State Warriors, die alles in Grund und Boden gespielt haben. Und du hattest dieses ständige, sowohl körperliche als auch mentale Zermürben, weil du über 48 Minuten lang Steph Curry hinterherrennen musstest, Kevin Durant verteidigen musstest, Klay Thompson Closeouts laufen musstest und so weiter und so fort. Es hat halt nie aufgehört. So, du wusstest, das wird heute 48 Minuten lang ein Krampf gegen diese Offense zu verteidigen. Und die Thunder haben so ein bisschen das Umgedrehte. Du weißt, egal welcher Gegner, egal wie gut du bist, das wird heute 48 Minuten lang eine Schlacht gegen diese Defense irgendwie zu versuchen, zu guten Looks zu kommen. Und das gibt dir aus Thunder-Sicht einen gewissen Floor, den du hast es gerade gesagt, die Lakers machen 107 Punkte an einem Abend, an dem sie 50% aus dem Feld treffen und offensiv richtig, richtig gut aussehen und Austin Reeves sein Comeback hat, sein großes quasi. Und du machst halt trotzdem nur 107 Punkte. An einem Abend, an dem, wie du gesagt hast, gut, DeAndre Ayton war eine ziemliche Null heute. Marcus Smart hat seine Dreier nicht getroffen. Da hätte schon das eine oder andere besser laufen können, aber im Großen und Ganzen so viel hätte nicht besser laufen können offensiv. Und du machst trotzdem nur 107 Punkte. Und dann auf der anderen Seite die Geschichte mit der Kadertiefe, es ist egal, dass Jalen Williams raus ist. Es ist egal, dass Shay nicht überragend spielt für seine Verhältnisse in diesen ersten beiden Spielen. Solange du AJ Mitchell hast oder Cason Wallace oder Jared McCain oder vielleicht ist es im nächsten Spiel Lu Dort, der dann plötzlich 6 Dreier trifft oder Chet Holmgren, der heute auch wieder richtig, richtig gut war mit 22, 9, 4 Steals, 2 Blocks. Es ist halt irgendwo egal und ich bin sehr gespannt, ob wir eine Conference-Finals-Serie vermutlich, ich hoffe gegen die Spurs, weil es einfach ein bisschen ausgeglichener wäre mit den Verletzungsproblemen, die Timberwolves haben. Hoffentlich, vielleicht sehen wir eine Serie, in der die Thunder wirklich gefordert werden, wo wir dann auch hier sitzen und sagen, okay, sie brauchen J-Dub, der muss jetzt zurückkommen, sonst wird's eng. Oder sie brauchen bessere Shooting-Performances von Lu Dort, sonst wird's eng. Aktuell wird's halt einfach nicht eng. Egal, egal was passiert, es wird nicht eng.
Ja, Die Lakers haben adjusted. Sie sind mehr in den Post gegangen, so wie ich das wollte. Sie sind sehr weit weggegangen von diesen klassischen Pick-and-Rolls mit Ayton und Hayes als Ballscreener. Wir haben LeBron häufig als Screener gesehen. Wir haben diese Inverted Screens gesehen. Wir haben hier und da auch mal einen Spain-Pick-and-Roll und einen Double-Drag gesehen. Also Shoutout an JJ Redick, dass er mein Video sich angeguckt hat und entsprechend reagiert hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Auf der anderen Seite, die Taktik gegen Shea hat individuell gegen Shea gut funktioniert, aber die Thunder haben halt vor allem mit den vielen offenen Dreiern, die daraus entstanden sind, als auch den offensiven Rebounds, die daraus entstanden sind, den Lakers schon wehgetan.
Ja.
Also Shea hat gegen diese Double Teams besser gewusst, was er machen soll in Spiel 2. Den Ball schnell abgeben, die Thunder haben den Ball gut laufen lassen, kamen zu vielen, vielen freien Versuchen durch die Rollenspieler, trafen 14 von 36, sind 39%. Aber sie haben halt auch dann hier und da mal Holmgren 3 Offensive Rebounds, Isaiah 4 Offensive Rebounds, dann aus diesen Überzahlsituationen an den Brettern Kapital geschlagen. Was ein unterwerteter Faktor ist, aber auch so kannst du halt Überzahlsituationen schlagen an den Brettern. Und das hat dazu geführt, dass man zwar Shea ganz gut im Griff hatte wieder, aber den Rest des Teams halt nicht so richtig. Und du hast es gerade schon angesprochen, diese Tiefe ist halt schon wahnsinnig. Ich will nicht über die Refs reden, weil die Refs hier nicht verantwortlich waren für den Ausgang dieses Spiels. Ist natürlich trotzdem frustrierend, so wie dieses Spiel mal wieder gepfiffen wurde, aber daran hat es auf jeden Fall nicht gelegen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mal so groß irgendwas noch zu sagen zu diesem Spiel, zu der Serie. Die Lakers können auf ihren Heimvorteil hoffen und gucken, ob das vielleicht zu Hause ein bisschen mehr geht. Hoffnung kann sicherlich machen, dass man dran war bis zum vierten Viertel, aber die Chancen für sie in dieser Serie sind sehr, 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 sehr klein.
Kurzes Shoutout noch an Rui Hachimura, der, also der trifft jetzt 57% seiner Dreier in diesen Playoffs bislang und war heute Nacht auch wieder, was war er, 4 von 7 von jenseits der Dreierlinie. Der Mann trifft 51% Dreier in seiner Playoff-Karriere, was jetzt inzwischen immerhin auch schon 39 Spiele sind. 51%.
Ist das sogar all-time leading? Ich glaube, ja.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ah ja, hier, das ist Gold unterlegt bei BKRF. Indicate an all-time career record. 51% Dreierquote bislang in den Playoffs. Der Mann hat sich, also man kann sich wahrscheinlich drüber streiten oder man könnte sich wünschen, dass das Volumen vielleicht noch ein bisschen hochgeht. Das ist nicht das Volumen eines Elite-Shooters, aber was die Quote angeht, 44% in der Regular Season, die beiden Saisons davor waren es 41 und 42. Jetzt dann in den Playoffs, wie gesagt, diese krassen Quoten, die er aufweisen kann. Der Mann ist ein unglaublicher Shooter,
ja,
zu dem er sich inzwischen entwickelt hat.
Vor allem.
Auch, ja.
Ja. Das erklärt das Volumen, dass er halt nicht so gerne Dreier nimmt. Ja. Und lieber nochmal 3 Schritte reinmacht in den 2-Punkte-Bereich. Ja, die Serie wird enden. Luca wird, wie es aktuell aussieht, auch nicht zurückkommen.
Ja.
Und dementsprechend kann man nur hoffen, dass die Spurs den Thunder das Leben schwer machen. Was ich mir aber actually vorstellen könnte, also ich habe dieses Spiel 2 Spurs gegen Minnesota gesehen, wie sie da Edwards getrappt haben und gedoppelt haben und gejagt haben und wie aggressiv diese Guards waren. Ich freue mich, das zu sehen gegen OKC, gegen Shea. Ich glaube, dass die Spurs defensiv in der Lage sind, Shea das Leben toll zu machen, so wie es kein anderes Team konnte bisher, seitdem Shea auf diesem Level spielt. Und das ist so ein bisschen der Trost, dass jetzt diese Lakers-Serie so schnell enden wird, dass die Spurs dann vielleicht das umso spannender machen können.
Hoffentlich. Es sind die Western Conference Finals, die wir uns die ganze Saison schon wünschen. Hört sich vielleicht mal wieder ein bisschen vermessen in Richtung Minnesota an, zu sagen, es deutet aktuell alles darauf hin, dass wir das sehen werden. Immerhin steht es 1-1 in der Serie. Also jetzt warten wir mal noch ab.
Also Wolves-Fans müssen uns auch hassen, wirklich.
Wahrscheinlich, ja.
Jahr für Jahr unterschätzen wir hier ihr Team. Dann klauen die ein Spiel, womit wenige gerechnet haben und jetzt schreiben wir sie trotzdem ab.
Ja.
Ja, naja, die 3 Wolves-Fans, die es gibt, wenn die uns hassen,
ja,
dann ist es halt so.
Sorry, Jungs. Alright, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind bei einer knackigen Stunde geblieben, das hört sich doch gut an. Wie gesagt, Sonntag das gleiche Prozedere nochmal nach Game 3, da dann im Supporter-Feed, kommt super gerne vorbei. Im Team Double Stepback würde uns sehr, sehr freuen. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, ebenso wie den Link zu Holy und allem, was es dort so zu entdecken und zu erwerben gibt. Bis dahin, wie immer, vielen, vielen Dank von Herzen fürs Einschalten. Macht's gut, Freunde. Double Stepback out. Ciao.
Ciao.